Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Heute begrüßen wir Till Glado. Er ist Co-Founder von DTX Research Solution. Und ja, unsere Standardfrage zum Anfang, bevor wir reinstarten, lieber Till, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer von dir wissen, damit sie ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Hat mich sehr gefreut und herzlich willkommen auch an alle Hörer. Ja, was soll man über mich wissen? Ich bin von Haus aus Sportwissenschaftler. Ich habe in Köln an der Sporthochschule Sportwissenschaften studiert. Das Ganze natürlich, weil ich einfach sehr gerne Sport gemacht habe, mein Leben lang. Und das habe ich mir auch bis heute noch bewahrt. Das heißt, ich bin einfach sehr vielfältig unterwegs, was sportliche Aktivitäten betrifft. Ich sage mal, meine große Passion von Lebens an ist Fußball. Das spiele ich von Anfang an, habe auch einen Trainerschein gemacht. Ich habe meine Diplomarbeit sogar über die WM 2006 geschrieben, die in Deutschland stattgefunden hat. Also das ist so ein großes Thema. Aber auch viele andere sportliche Aktivitäten draußen. Ich bin am Klettern, im Wintersport unterwegs. Und das habe ich mir bewahrt, obwohl ich jetzt in meinem beruflichen Umfeld doch eigentlich mehr vorm Rechner sitze und mich mit digitalen Themen beschäftige. Genau, ansonsten bin ich mittlerweile aus Berlin in die Provinz gezogen, nach Franken. Ich wohne mittlerweile in Bamberg mit meiner Familie, mit zwei Kindern. Habe es bis heute nicht bereut. Wir sind seit 8 Jahren hier. Ich denke, wir haben hier in Franken wirklich eine tolle Umgebung gefunden mit großer, großer Lebensqualität und sind hier sehr zufrieden und habe hier auch entsprechend meine berufliche Heimat gefunden.
Auch von mir herzlich willkommen, Till, an der Stelle. Schön, dass du da bist und schon die ersten Einblicke mit uns geteilt hast im persönlichen Bereich. Und du hast jetzt gerade zum Schluss so ein bisschen auch schon angeteasert, sage ich mal, deine berufliche Reise. Und wenn man bei dir reinschaut, du hast ja einen sehr spannenden Lebenslauf eben von Köln Sportwissenschaften an der Sporthochschule in Köln mit der Studie dahinter 2006. Ich kann mich da übrigens noch sehr gut erinnern. Das war die Zeit, wo ich auch in Köln gelebt habe. Tolle Zeit 2006 bis jetzt hin eben nach Bamberg. Und jetzt gibt es aber neben den Themen, die du hast und die beruflichen Erfahrungen, was war, wenn wir über DTX dann sprechen, wo wir nachher noch reingehen, was war aber so der ausschlaggebende Punkt, dann so diesen Pfad zu verlassen und DTX zu gründen?
Gut, da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter vorne nochmal anfangen, was den beruflichen Werdegang betrifft. Also ich nach dem Studium bin ich sehr schnell in das Thema Medizintechnik eingestiegen. Ich habe jahrelang beim Medizintechnikhersteller gearbeitet, wo es insbesondere um neurologische Anwendungen ging. Das heißt, wir haben das Ganze entwickelt, produziert und auch vertrieben. Das war so der Einstieg in das ganze Thema Medizintechnik. Dann habe ich, ich sag mal, die Wirtschaft noch mal ein Stück weit verlassen, bin in die Forschung zurückgegangen, in Universitätskliniken gearbeitet mit dem Schwerpunkt von Bewegungswissenschaften, neurologische Erkrankungen. Das war so, ist es auch nach wie vor einer meiner Forschungsschwerpunkte. Und über diesen Weg bin ich dann beim Unternehmen gelandet, wo wir uns mit digitalen Gesundheitsthemen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben Unternehmen beraten, die digitale Produkte hergestellt haben. Wir haben auch einen Forschungsauftrag vom Land Bayern gehabt, das digitale Ökosystem von morgen mit zu erforschen, insbesondere was so nachhaltige Geschäftsmodelle für solche Produkte betrifft. Das war so einer der Forschungsschwerpunkte, die wir hatten in dem Unternehmen. Und ich sag mal, über die neue Gesetzgebung, die Herr Spahn ins Leben gerufen hat, entsprechend den digitalen Versorgungsgesetz, wurde dann ein recht nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt für die Hersteller oder in, ins Gesetz gegossen. Und das ist dann, sagen wir mal, so der Startpunkt gewesen, wo wir uns mit diesen Themen extrem tief beschäftigt haben. Vor allem das Thema DIGA. Das wird uns, glaube ich, im Laufe der Folge noch etwas weiter beschäftigen, weil das unser Hauptthema auch ist, auch bei DTX Research Solutions. Sodass wir in diesen Bereich mal mehr eingestiegen bin, über Jahre dort Beratung gemacht habe, aber auch Forschung und entsprechende Studienthemen bearbeitet habe. Und aus dieser ganzen Thematik heraus ist dann die DTX Research Solutions dann auch die Idee gekommen, das Ganze zu gründen.
Was aus deinen vorigen beruflichen Stationen, und du hast ja gesagt, du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, was hat dir jetzt geholfen beim Start in die Gründung oder in, ja, in die erste Zeit jetzt, wo du das Unternehmen jetzt eben aufgebaut hast? Gab es irgendwas, was vielleicht unerwartet auch dazu gekommen ist, wo du sagst, hey, das hat mich wirklich weitergebracht?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass alle Erfahrungen helfen. Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich so. Alle Stationen, die man mitnimmt, die helfen einem später dann auch, sich beruflich weiterzuentwickeln und auch neue Dinge zu machen. Das ist, denke ich, klar. Die Stationen, die ich im Forschungsbereich hatte, die haben mir natürlich sehr weit geholfen, das ganze Thema klinische Studien zu verstehen, dort einzusteigen. Wie plane ich eine Studie? Wie organisiere ich eine klinische Studie? Und auch die Methodik von entsprechenden Studien, das sind sicherlich ein ganz wesentlicher Baustein gewesen. Dann aber sehr entscheidend war dann in meiner Phase, wo ich beim Medical Valley Digital Health Application Center, kurz DMAC, etwas sperriger Name, 5 Jahre lang gearbeitet habe. Dort habe ich dann natürlich auch als Unternehmer ein Stück weit gearbeitet. Ich war in der Geschäftsleitung und habe einen eigenen Bereich geleitet und dort hat man natürlich, sagen wir mal, viel gelernt. Das Ganze jetzt nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht zu betrachten, sondern auch als Unternehmen zu betrachten. Das heißt, am Ende des Tages operativ zu sein, dass es natürlich auch darum geht, dass auch Geld reinkommen muss. Gerade als Wissenschaftler vergisst man das manchmal auf der Seite. Und das waren natürlich viele Erfahrungen, die mir dann auch geholfen haben, so ein Unternehmen zu gründen. Schlussendlich ausschlaggebend war dann wirklich ein Stück eher ein Zufall, dass es in der Firma so nicht weiterging. Hätte man mich vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren gefragt, möchtest du gründen, möchtest du selbstständig sein, hätte ich wahrscheinlich nein gesagt. Und von daher war die Gründung wirklich auch ein Stück weit einfach der Situation geschuldet, dass es in der Firma so nicht weiterging. Ich aber gesagt habe, wir haben hier über viele Jahre was aufgebaut, wir haben einen Service aufgebaut, wir haben was auf die Straße gebracht, was draußen gebraucht wird, was die Kunden brauchen, was ihnen hilft und wo es aus meiner Sicht auch einfach einen Bedarf gibt im Markt und gesagt haben, das wollen wir jetzt eigentlich nicht einfach in der Schublade verschwinden lassen und habe diese Chance, die sich dann geboten hat, ergriffen und gesagt, jetzt möchte ich das Ganze gründen. Hatte dann das Glück, dass in meinem Team auch Mitarbeiterinnen waren, mit denen ich gerne zusammenarbeite, mit denen ich sage, wir sind ein super Team, wir ergänzen uns von den Expertisen her perfekt, können einfach sehr gut zusammenarbeiten, sodass wir gesagt haben, dann gründen wir doch einfach zu dritt eine neue Firma und machen das entsprechend nochmal sozusagen vielleicht ein Stück besser als vorher, noch ein bisschen neuer, ein bisschen andere Ansätze, aber können eigentlich unsere Expertise, die wir über Jahre aufgebaut haben das Ganze vertiefen. Und in einer neuen Firma probieren. Und deswegen ist es wirklich ein Versuch gewesen, das jetzt einfach mal zu starten. Genau.
Perfekte Überleitung. Wir haben jetzt viel gehört, den Weg dahin gehört. Auch du hast gerade auch schon mal das Thema DIGA oder den Begriff DIGA in den Raum geworfen. Jetzt lass uns mal reinschauen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild bekommen, was macht ihr genau? Also was habt ihr weiterentwickelt aus der vorherigen Station, wie du es gerade beschrieben hast? Was macht ihr bei DTX Research und welches Problem adressiert ihr auch am Ende des Tages?
Also ich sag mal, in der vorigen Station waren wir in erster Linie beratend tätig. Wir haben sicherlich auch gewisse Services, also Research Services angeboten, wo es so um Studienkonzeption, Studienplanung, Begleitung von Herstellern auch auf dem Antragsweg Richtung vor allem DIGA, das war unser Hauptkerngeschäft, gemacht haben. Und wir haben uns jetzt im Grunde weiterentwickelt, kurz gesagt, zu einer CRO. Das heißt einer Contract Research Organization. Contract Research Organizations sind bekannt aus dem Pharmabereich, das ist auch sehr stark assoziiert mit der Pharmabranche, wo Hersteller von Produkten eine Firma beauftragen, eine klinische Studie durchzuführen. Das heißt, wir machen Wirksamkeitsstudien für Produkte, die benötigt werden, um ein Produkt später in den Markt zu bringen, also einen Markteintritt zu generieren. Das Spezielle bei uns, was wir tun, ist, dass wir uns hier auf sogenannte digitale Medizinprodukte oder auch digitale Therapeutika, kurz DTX, spezialisiert haben. Das kommt einfach aus unserem Erfahrungsumfeld, aus unserer Branche, in der wir tätig waren. Das heißt, wir haben als Kunden Hersteller, die digitale Anwendungen, digitale Gesundheitsanwendungen entwickeln, diese auf den Markt bringen wollen. Und eine der Anforderungen, die auf den Markt bringen zu können, ist es, die Wirksamkeit in klinischen Studien nachzuweisen. Und damit werden wir beauftragt, diese Studien durchzuführen. Und dort haben wir uns, wie gesagt, zum einen sehr stark auf diese DTX-Anwendungen spezialisiert. Das ist etwas, was es so im Markt auch nur sehr wenig bis kaum gerade gibt, weil das natürlich auch ein Markt ist, der sich gerade erst entwickelt, der relativ neu ist. Und dazu haben wir auch noch einen Ansatz gewählt, wo wir die Studien dezentral durchführen. Das heißt, dezentral, da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen, was bedeutet eine dezentrale Studiendurchführung? Das heißt, dass wir die Patienten oder Patientinnen oder Teilnehmerinnen der Studie nicht primär über physische Studienzentren rekrutieren. Das heißt, im klassischen Studiensetting ist es so, dass eine CRO beauftragt ein physisches Studienzentrum, das ist also eine Praxis oder eine Klinik, um Patienten zu rekrutieren und die Studie mit den Patienten durchzuführen. Hier haben wir einen anderen Ansatz, dass wir sagen, wir rekrutieren Patienten über andere Kanäle. Das können Social Media, Google Ads, andere Bereiche sein, die wir dort adressieren, um Patienten nicht nur primär von einem bestimmten physischen Ort zu rekrutieren, sondern im Grunde bundesweit Patienten rekrutieren zu können und das Ganze zu entkoppeln von den Zentren. Dazu rekrutieren wir und machen auch eine vertragliche Anbindung mit Studienärzten und Ärztinnen, die dann im Grunde als ja, Studienarzt fungieren, aber unabhängig quasi von den Patienten oder Patientinnen sind. Diese sozusagen Player der Studie, das sind in der Regel, ist das sozusagen die Teilnehmerinnen, die Ärztinnen und auch dann der Studienstaff, also diejenigen, die die Studie dann auch betreuen, die verbinden wir dann auf einer digitalen Studienplattform. Diese Studienplattform, die haben wir gemeinsam entwickelt mit unserem Kooperationspartner Fraunhofer IES, die eine Plattform, wie gesagt, die wir gemeinsam entwickelt haben, um diese Player miteinander zu verbinden. Das heißt, wir können Patienten unabhängig der Ärzte rekrutieren. Damit nehmen wir auch sehr viel Ressourcenlast von den Ärztinnen, die daran teilnehmen und auch von den Zentren. Und können darüber dann sozusagen deutschlandweit die Patienten zusammenbringen, die Ärzte zusammenbringen und die Studie komplett digital durchführen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist. Also du hast jetzt den klassischen Weg beschrieben, wie sowas vielleicht abläuft und dann eure Lösung, wie ihr deutschlandweit rekrutieren könnt über die Plattform. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, über ein einzelnes Studienzentrum genug Patienten schnell zu finden, oder? Also ich meine, diese Prozesse, die wir ganz oft auch von anderen Startups hören, wie lange das auch dauert, bis man dann irgendwie in der Zulassung vorankommt, ist das auch so ein bisschen abhängig davon, dass das auch ein riesengroßer Punkt ist, wo man Zeit verliert. Kann man das
Natürlich, also
verstehen?
da sprichst du natürlich eine der großen Herausforderungen für die Hersteller an. Aber sagen wir mal, ganz grundsätzlich ist die Rekrutierung von Teilnehmerinnen eins der ganz, ganz großen Themen in klinischen Studien. Sowohl die Anzahl zusammenzubekommen, aber vor allem auch in der verfügbaren Zeit zusammenzubekommen. Das ist sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen. Jedes Studienzentrum, was wirklich die Vorgaben erfüllt, für die ist das wirklich ein Riesenerfolg, weil es ist sehr, sehr schwierig, die zusammenzubekommen. Und wenn wir jetzt nicht auf einzelne Studienzentren angewiesen sind, dass die Patientinnen zusammenbekommen, dann haben wir dann natürlich einen großen Vorteil, wenn wir das Ganze sozusagen über ja, deutschlandweit machen können. Das hat auch was damit zu tun, dass wir sehr divers rekrutieren können. Also wir sind nicht auf gewisse Ballungszentren zum Beispiel angewiesen. Das heißt, wir können sowohl ländliche als auch städtische Regionen abdecken. Und können dort in kürzerer Zeit die Patientinnen oder Teilnehmerinnen für eine Studie zusammenbekommen. Und diese Herausforderung, die du dort angesprochen hast, die ist natürlich, ich sag mal, grundsätzlich in klinischen Studien da, aber insbesondere jetzt, wenn wir über DiGA-Zulassungen natürlich sprechen, dann insbesondere, weil von der Gesetzgebung her, ich weiß nicht, inwieweit alle mit dem Fast-Track-Verfahren vom BfArM oder der Gesetzgebung dort im Bilde sind, aber dort ist es ja so, dass wir auch gewisse Zeitvorgaben haben, diese Studie durchzuführen. Und wenn man vorläufig gelistet ist für eine DiGA im Verzeichnis des BfArM, dann hat man danach ein Jahr Zeit, so eine klinische Studie dann auch durchzuführen. Ja. Und jeder, der mal eine Studie durchgeführt hat, das Ganze geplant hat und organisiert hat, der weiß, dass ein Jahr sehr, sehr wenig ist. Auch wenn wir bei den DIGA-Studien jetzt nicht über riesige Patientenzahlen sprechen, aber trotzdem haben wir in den Evaluationsstudien schon immer Teilnehmerinnen Zahlen von 300 bis 400. Das ist schon auch eine gewisse Anzahl, insbesondere bei bestimmten Indikationen, wo vielleicht nicht so viele Patientinnen da draußen sind, sodass es eine große Herausforderung ist, innerhalb von einem Jahr die Studie durchzuführen, auch auszuwerten. Und diesen zeitlichen Aspekt, das ist etwas, was wir über unseren Ansatz adressieren, dass wir sagen, wir können hier sehr schnell rekrutieren, wir können Teilnehmern in kürzerer Zeit rekrutieren und auch entsprechend die Studie durchführen. Das Ganze hat natürlich auch wieder andere Konsequenzen, die wir auch versuchen mit zu adressieren, ist das Thema Kosten. Das heißt, Zeit ist immer Geld bei Herstellern, sowohl wenn ich halt nicht auf dem Markt bin, dann kann ich damit noch kein Geld verdienen. Das heißt, da geht es darum, die Studien auch möglichst schnell durchzuführen. Und was wir natürlich auch machen, ist dadurch, dass wir die Rekrutierung von den Zentren wegnehmen, nehmen wir auch sozusagen die ich sag mal, diese Aufgabe der Zentren ein Stück weit dort weg, können dort also auch Ressourcen ein wenig einsparen in den Zentren, die wiederum eher einen Kostenfaktor haben, aber vor allem auch ein großes Problem darstellen, weil nämlich die vielen Zentren einfach gar keine Ressourcen haben, eine Studie entsprechend durchführen zu können. Also von daher diese beiden Herausforderungen der Hersteller, eine Studie durchführen zu müssen, adressieren wir hier über diesen digitalen Ansatz und diesen dezentralen Ansatz, also schnellere Rekrutierung, diversere Rekrutierung und entsprechend dadurch auch Kosten. Spannendes.
Jetzt ist es ja trotzdem, also auch wenn das jetzt natürlich, wenn man das erklärt bekommt, ist es ja total einleuchtend, dass es ein Ansatz ist, der Mehrwerte mit sich bringt. Aber wenn man gerade auch mit so einem neuen Ansatz in den Markt reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass es auch nicht unbedingt von Anfang an super leicht ist, neue Kunden zu akquirieren oder erste Kunden zu akquirieren. Wie seid ihr denn da vorgegangen, um das so in den Markt zu bringen und da die ersten Schritte zu machen damals?
Also vielleicht erstmal so grundsätzlich ist dieses Thema dezentrale Studiendurchführung und überhaupt, ich sage mal, Studiendurchführung mit digitalen Therapeutika etwas, was sich ja gerade entwickelt. Und der Markt, der DTX-Markt, der wächst rapid gerade in der Welt, weltweit. In Deutschland noch mal ganz speziell über die Gesetzgebung, hat natürlich noch mal einen ganz, ganz speziellen Charakter. Und dadurch entwickeln sich natürlich auch neue Methoden, Studien durchführen zu können. Und dadurch entwickeln sich auch neue Ansätze, wie jetzt dieses Dezentrale. Also dezentrale Ansätze ist etwas, was jetzt immer mehr kommt. Wie gesagt, das ist auch weltweit, das ist auch in anderen Bereichen, auch im Pharmabereich so, dass sich das entwickelt. Aber bei uns ist es natürlich im DTX-Bereich so, dass wir erstmal grundsätzlich sagen, das sind Interventionen, die die Patientinnen zu Hause nutzen. Ja, das heißt, das sind ja Anwendungen, die im häuslichen Umfeld ihre Wirksamkeit entfalten und nicht in der Klinik, sodass man auch sagt, okay, dann können wir auch die Daten entsprechend im häuslichen Umfeld erheben. Das hat auch was mit der Studienmethodik zu tun. Das heißt, die Anerkennung von Endpunkten, die durch die Patienten erhoben werden, da spricht man von sogenannten PROMs, also Patient-Related Outcome Measures. Diese als Studienendpunkte anerkannt zu bekommen, das ist etwas, was jetzt auch mehr und mehr sich entwickelt. Also sämtliche DIGA-Hersteller haben als primäre Endpunkte auch sogenannte Patient-Rated Outcome Measures gewählt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder auch Fälle und Indikationen, wo wir entsprechende Untersuchungen, Laboruntersuchungen oder auch ärztliche physische Untersuchungen benötigen. Das heißt, da muss es dann schon immer noch einen physischen Kontakt zum Studienarzt geben. Aber es gibt, wie gesagt, immer mehr Anwendung und Akzeptanz, dass ich auch Studienendpunkte digital und remote erheben kann. Also dadurch haben wir erstmal eine Methodik, die sich da entwickelt hat. Und das muss natürlich sich auch erstmal ein Stück weit noch weiter etablieren und auch bekannt werden und dass das auch ein gewisses Vertrauen gibt. Mit dem BfArM, also dem Institut, was auch entsprechend für die Zulassung von diesen Produkten verantwortlich ist, wurden diese Konzepte mehrfach diskutiert. Das heißt, das ist von behördlicher Seite, ist das soweit alles auch in Ordnung. Und da gibt es natürlich immer gewisse Vorgaben, was so Diagnosesicherungen betrifft, Patientenerkennung. Also das heißt, dass ich sicherstelle, dass ich mit dem Patienten auch wirklich spreche, der dort vor mir sitzt, dass es diese Person ist. Da gibt es gewisse Vorgaben, aber grundsätzlich ist das ein Ansatz, der erstmal akzeptiert ist und ja, sozusagen durchgeführt werden kann, aber es muss sich natürlich auch ein Stück weit erstmal etablieren. Wie sind wir jetzt daran gekommen? Also wir haben natürlich durch unsere Arbeit, die wir die letzten Jahre gemacht haben, also die letzten 5 Jahre in dieser Digital Health Branche, ein großes Netzwerk an sozusagen Partnern, aber auch an Kunden, Kontakten. Und darüber sind wir eigentlich über an unsere ersten Kunden dann auch gekommen. Ein ganz großer Faktor, und das ist, denke ich, auch ein Rat, den man geben kann an alle, die gründen, das ganze Thema Kooperationen wirklich voranzubringen. Also das ist etwas, was uns sehr, sehr geholfen hat. Wir haben einige Kooperationen geschlossen, die wir einfach auch schließen müssen, um unseren Service durchführen zu können. Also das ganze Thema Rekrutierung. Dort haben wir Kooperationen geschlossen, um auch an Patientinnen zu kommen für die Studien. Wir haben natürlich Kooperationen auch für das ganze Thema IT, also Studienplattformbereitstellung, Kooperation. Aber auch in dem Thema Akquise haben wir entsprechend Kooperationen mit anderen Firmen geschlossen, um so dann auch entsprechend Kunden gut und gemeinschaftlich ansprechen zu können. Und da ist es so, dass es, glaube ich, entscheidend ist, und so gehen wir das auch immer an, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Also wir haben Kooperationen, wo wir auch von unserem Service-Portfolio ein Stück weit was mit abgeben, was wir sagen, das könnten wir theoretisch auch mit anbieten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da weniger in Konkurrenz zueinander tritt, sondern eher gemeinschaftlich versucht, diese ganzen Projekte anzugehen. Wir sprechen auch bewusst von Projekten, weil dieses ganze Thema ist sehr so vielfältig, dass das über viele Jahre einfach geht. Es geht von Produktentwicklung über die ganze Planung von Studien. Das gehört alles miteinander zusammen. Also auch die CE-Zertifizierung für die Medizinprodukte bis hin das Ganze dann in den Markt zu bringen. Das ist quasi im Grunde ein großes Projekt. Und wenn man damit Partnern zusammenarbeitet und Hand in Hand arbeitet, dann am Ende hat wirklich der Hersteller was davon und es ist wirklich eine Win-Win-Situation. So gehen wir das an und ich glaube, das ist ein Ansatz, den ich wirklich nur empfehlen kann, sich da nicht sozusagen abzugrenzen von anderen, sondern aufeinander zuzugehen und das gemeinschaftlich anzugehen.
Spannender Punkt, Till, weil wenn man da nochmal ganz kurz reinschaut, es gibt ja die Verordnung über das Verfahren und die Anforderungen zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit und die DIGA-V, die fängt ja gerade an, mehr in dieses Thema reinzugehen. Da wird ja noch stärker geprüft in Zukunft oder soll geprüft werden bei neuen Lösungen. Inwieweit ist es erstattungsfähig? Man spricht ja darüber, dass teilweise auch die Evidenz und die Wirksamkeit in Zukunft auf die Erstattungsfähigkeit bis zu 20% ausmacht bei DIGA-Herstellern. Also eigentlich müsste das aus meiner Wahrnehmung euch in Anführungszeichen in die Karten spielen, dass ihr genau zum richtigen Zeitpunkt da seid, um jetzt da weiterzuhelfen. Und das mit den Kooperationen, was du gesagt hast, ist ja auch das Ziel dahinter, dieses Interdisziplinäre hinzubekommen, dass da mal vernetzt ist. Jetzt vielleicht nochmal kurz reinschauen mit den Kooperationen. Merkt ihr jetzt, dass ihr mehr nachgefragt werdet aufgrund dieser DIGA-Verordnung, dieser Neuausrichtung dieses ganzen Themas? Oder müsst ihr eher schon sehr viel Aufklärungsarbeit nochmal betreiben bei Partnern oder möglichen Kooperationspartnern oder auch bei Startups. Das hatte Peter ja vorhin auch schon mal angerissen. Wie leicht ist es gerade, dieses Thema zu transportieren, vielleicht auch in diesem Blick DIGA-V?
Also, ich glaube, Aufklärungsarbeiten müssen wir da gar nicht groß mehr machen, zumindest nicht in unserem Kundenkreis. Es ist auch so, dass aus meiner Sicht in den letzten 4, 5 Jahren insbesondere die DIGA-Hersteller sehr gut informiert sind mittlerweile. Da wurde ja auch sag mal, viel getan, dass die Hersteller aufgeklärt sind, was sind die Anforderungen, was müssen sie nachher am Ende leisten. Das sehe ich nicht als große Herausforderung. Und es ist so, dass die Anfragen schon nach wie vor sehr, sehr groß sind, sehr, sehr große Nachfrage ist, weil einfach, wie gesagt, es eine Anforderung des DIGA-V ist, diese Studien durchführen zu müssen und die Hersteller natürlich auch dort Partner brauchen. Also das sozusagen komplett alleine zu machen, das ist nicht möglich. Es geht ja auch immer darum, dass es eine gewisse Unabhängigkeit der Studien auch nachweisen muss. Also von daher, würde ich momentan sagen, dass eigentlich sozusagen dort eine Neuausrichtung des DIGA-V jetzt nicht unbedingt mehr Nachfrage generiert hat, sondern dass die Nachfrage grundsätzlich da ist. Wichtig ist sicherlich gerade, dass wir nach diesen ersten, ich würde mal sagen, Hype-Jahren, wo alles sich auf DIGA gestürzt hat und gesagt hat, DIGA ist super, das ist ein super Geschäftsmodell, meine ich auch nach wie vor so, sind wir jetzt so ein bisschen in der Konsolidierungsphase aktuell. Das heißt, der Markt, sagen wir mal, regelt sich gerade ein wenig. Aber, und das ist sicherlich ein ganz großer Punkt, der dann auch ein Stück weit wieder auf uns zurückfällt. Es ist so, dass aktuell die regulatorischen Anforderungen für die Liga-Hersteller massiv wachsen. Es kommen immer wieder neue Anforderungen hinzu, insbesondere technische, regulatorische Anforderungen, Stichwort BSI, EPA etc., sodass natürlich jetzt auch die Hersteller und vor allem auch die Investoren hinten raus merken, was bedeutet es eigentlich, so eine Liga auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, da muss auch von der politischen Seite etwas gegenreguliert werden, um dort das wieder einfacher zu machen. Ja, wenn man überlegt, wo kommt diese Idee der Liga und der Gesetzgebung her? Ja, da geht es darum, ein Innovation zu fördern. Im Grunde ist es ein Innovationsförderprogramm ein Stück weit gewesen. Produkte, Innovationen kleinerer Hersteller auf den Markt zu bringen, relativ einfach auf den Markt zu bringen. Ich habe dann Zeit schon oder ich habe die Möglichkeit, Geld zu verdienen, solange ich vorläufig gelistet bin und muss eigentlich die Anforderungen erst danach erfüllen und habe aber sozusagen schon mal die erste Fuß in der Tür des Marktes. Das war so die Grundidee und davon sind wir mittlerweile ziemlich weit weg. Alleine wenn ich sehe, was die Anforderungen sind, um eine Liga vorläufig ins Verzeichnis zu bringen, um sie dann auch noch nachher zu bestätigen in einer großen klinischen Studie, die sind schon immens. Und ich denke, das merken wir halt schon, dass dort eine gewisse natürlich auch Vorsicht oder vielleicht auch Realität eingetreten ist, was es eigentlich bedeutet, ein Medizinprodukt erstmal zuzulassen und dann auch in den Markt zu bringen und dann am Ende des Tages damit auch noch Geld zu verdienen. Und da merken wir halt schon, dass da, sagen wir mal, die Nachfrage da ist, da der Markt an sich oder das Geschäftsmodell DIGA nach wie vor interessant ist. Das ist ein spannendes Modell, aber schon gesehen wird, was gehört da eigentlich alles dazu, was muss ich alles sozusagen erfüllen, um auf den Markt zu kommen. Und das sind insbesondere natürlich die finanziellen Themen, aber auch entsprechend zeitliche Themen. Dazu kommen sicherlich, das ist in unserer Branche, wird es immer diskutiert, auch die BfArM-Anforderungen, die da vielleicht immer mal sich auch ändern. Sie bezeichnen sich selber als lernendes System. Das ist auch normal. Wir sind relativ jung, relativ neue Branche. Und das muss ich, glaube ich, alles ein Stück weit erstmal auch hinrücken. Und in dieser Phase ist es sicherlich insbesondere für die Hersteller nicht einfach, dort ja valide das Ganze auf den Markt oder auf die Straße zu bringen. Und das kommt natürlich auf uns auch zurück, weil wir natürlich dann einen Service haben, der zwar benötigt wird, aber natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Das ist natürlich klar.
Ich würde da ganz gern nochmal kurz nachhaken, weil du hast jetzt die Hersteller erwähnt und hast gesagt, da ist es relativ einfach, die von dem Thema, die kennen das Thema, die sind da offen dafür. Es wird ja immer bei diesem DIGA-Thema auch diskutiert, wie werden da Ärzte mit eingebunden? Jetzt macht ihr ja Studien, bindet die Ärzte mit ein. Wie sind da deine Erfahrungen in der Zeit, wo ihr jetzt unterwegs seid? Wie offen sind die Ärzte wirklich? Was ist da wirklich deine praxisnahe Rückmeldung vielleicht, wenn ihr Ärzte onboardet für eine DIGA, für eine zukünftige?
Also mit den Ärzten, mit denen wir hier Kontakt haben, ist es so, dass die natürlich eine gewisse Affinität dafür haben, sonst würden sie quasi kein Interesse daran haben. Von daher ist es mit denen wir direkt Kontakt haben, mit denen wir arbeiten, da sind die natürlich auch offen und versuchen es auch zu entsprechend zu pushen, gerade wenn man so die PIs, also Principal Investigator, da akquiriert. Das sind natürlich Personen, die irgendwo sich vor, auch schon hervortun, als digital affin das Ganze voranzubringen. Bei der Verordnungsseite sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also, dass die Ärzte das nachher verordnen, da ist sicherlich ist eine wachsende Zahl an Ärztinnen draußen, die es mehr und mehr kennen und auch verstehen und auch verschreiben. Und das ist ja auch das, wo sich dann, denke ich, die Hoffnung darauf beruht, dass es dann irgendwann auch flächendeckend dann auch mal zum Einsatz kommt, diese Innovation. Das braucht aus meiner Sicht Zeit. Also von daher, ich sehe es schon so, dass es auf einem guten Weg ist, dass auch die Akzeptanz der Ärzte steigt, die Studien durchzuführen sowieso. Das ist etwas, wie gesagt, wo die sehr großes Interesse haben, auch an unserem Konzept, da wir nämlich, wie gesagt, eines der großen Anliegen ist, die Anforderungen oder die Ressourcen der Ärzte möglichst gering zu halten. Das heißt, wir binden unsere Ärzte natürlich ein für die Aufklärungsgespräche, für die medizinische Betreuung. Sie haben die medizinische Verantwortung natürlich für die Studie, das ist klar. Aber wir versuchen alle administrativen Aufgaben, insbesondere was Rekrutierung betrifft, einer der wesentlichen Punkte, aber auch alle anderen studienorganisatorischen Themen von den Zentren und damit auch von den Ärztinnen wegzuhalten. Deswegen haben wir da ein relativ offenes Ohr, was das betrifft. Und grundsätzlich, wie gesagt, bei DiGA ist es so, dass es aus meiner Sicht wächst. Wo ich ein großes Defizit noch sehe, das merke ich immer wieder auch in meinem sozusagen Bekanntenkreis, aber auch darüber hinaus, wenn man mit Leuten spricht, dass eigentlich in der Gesellschaft das Thema DiGA noch überhaupt nicht angekommen ist. Also das ist, egal mit wem man spricht, sie gucken mich immer mit großen Augen an, wenn ich von verschreibbaren digitalen Anwendungen spreche. Und ich glaube, da ist noch ein Riesendefizit. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die Patientinnen, die DiGA haben wollen, sie im Grunde auch bekommen, ob sie nun zum Arzt gehen und sie sich verschreiben lassen oder selber an sich an die Krankenkassen wenden, um sie sozusagen verordnet zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der Bereich des Marktes, der noch am größten brach liegt, dort einfach bekannt zu werden und die Sinnhaftigkeit einer DiGA dann auch zu verbreiten. Und die Patienten merken, dass es ihnen hilft, dass es was bringt, so eine digitale Anwendung auch zu nutzen.
Also Bekanntheit ist ja das eine Thema, aber du hattest jetzt auch noch das andere Thema angesprochen in der Ärzteschaft, also das auch auf dem Schirm zu haben als Lösung, als ja medizinisches Produkt, das man verschreiben kann. Ist das aus deiner Sicht eher so ein Zeitthema oder ist es einfach auch so eine Glaubenssache, sage ich mal, ob man an digitale Anwendungen in dem Fall als Arzt glaubt oder nicht. Wo würdest du sagen, wo ist am meisten Aufklärungsarbeit, wo sind die größten Hürden, wo man einfach noch reinstecken muss, Zeit und Effort, um das Ganze in den Gang zu kriegen?
Genau, also ich glaube, Zeit grundsätzlich ist ein großer Faktor. Das ist, denke ich, klar. Es ist, wie gesagt, wenn man sich das mal vergleicht mit der Pharmabranche, dann ist es hier, sind wir noch in den Kinderschuhen. Das heißt, die Wirksamkeit einer Aspirin, das kennt jeder, die Wirksamkeit einer digitalen Schmerztherapie halt noch nicht. Das heißt, hier, glaube ich, dauert es einfach ein bisschen Zeit, bis das Ganze dann auch wirklich angekommen ist, sowohl bei den Ärzten als auch in der Bevölkerung. Es ist sicherlich auch so, dass es gewisse natürlich digital affine Ärzte gibt. Das ist jetzt nicht nur altersbedingt, aber natürlich kommt eine Generation nach, die mit diesen digitalen Anwendungen aufwächst. Es ist sicherlich auch irgendwo in die ärztliche Ausbildung irgendwann mehr und mehr reinkommt. Das ist ein großer Kritikpunkt, dass das eigentlich noch sehr, sehr wenig geschieht. Aber auch das wird in Zukunft kommen, dass es in die Ausbildungszweige mit reinkommt. Und dann wird auch die Akzeptanz von ärztlicher Seite wachsen. Da bin ich mir sehr sicher. Die andere Frage, die sagst, und das ist natürlich auch eine Verantwortung, die wir auch mittragen, das ist klar, dass insbesondere bei den Ärztinnen eine Akzeptanz natürlich auch entsprechend über wissenschaftliche Evidenzen generiert wird. Das heißt, wenn wir gute Studien machen, wenn wir gute Methodiken entwickeln und weiterentwickeln und die auch anwenden und saubere Studienergebnisse liefern, dann erhöht es natürlich auch die Akzeptanz. Und das ist eine Verantwortung, die die gesamte Branche natürlich hat, insbesondere die sich mit den ganzen klinischen Studien, mit der Methodik beschäftigen. Und da sind wir natürlich teilweise limitiert. Es gibt ganz große Kritikpunkte aus der Ärzteschaft, dass die ganzen Studien bei uns nicht verblindet sind oder zumindest nicht komplett verblindet sind. Das geht halt nicht. Das ist methodisch nicht machbar. Man kann sozusagen ja nicht jemandem vorgaukeln, dass er jetzt eine digitale Anwendung hat. Und das ist in der Pharmabereich einfacher. Da habe ich eine rote und eine blaue Pille. Da weiß ich nicht, was drin ist. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir sind teilweise natürlich nicht vergleichbar mit den Methodiken, wie es aus dem Pharmabereich kommt. Und deswegen umso wichtiger ist es hier, eigene gute Methoden zu entwickeln, um dann auch wirklich gute Evidenzen nachweisen zu können.
Vielleicht noch in der Stelle in der Nachfrage. Wir haben jetzt über das Thema DiGA sehr viel gesprochen und dass ihr da unterstützen könnt. Du hattest vorhin auch die häusliche Umgebung mit angesprochen. Inwieweit ist euer Angebot, eure Dienstleistung auch im Bereich, also es gibt ja noch keine DiPAS, also ich möchte auf das Thema DiPAS raus, aber wie weit ist das auch transportierbar oder wäre es transportierbar in den DiPA-Bereich, in den Pflegebereich?
Genau, theoretisch ist es transportierbar. Das kommt immer sehr stark auf die Anwendung drauf an. Ja, also das heißt, grundsätzlich ist es etwas, was wir schon seit Jahren auch verfolgen, das Thema DiPA, auch dazu Beratungen machen zu den Anwendungen an sich. Eine Studie zur DiPA haben wir noch nicht durchgeführt. Wie du schon sagst, das ist auch noch etwas, was sehr, sehr brach liegt. Wir haben nach wie vor keine DiPA im Verzeichnis nach einem Jahr. Das ist wirklich auch schade. Aber grundsätzlich ist es natürlich transportierbar. Es ist grundsätzlich überhaupt auch transportierbar in sämtliche Anwendung im häuslichen Umfeld. Aber wie gesagt, wir fokussieren uns hier auf die vor allem Medizinprodukte in der Anwendung. Aber grundsätzlich haben wir erstmal einen Service, wo wir eine Studienplattform anbieten, wo wir Daten zusammenführen, wo wir Personen zusammenführen, wo wir das Ganze sozusagen dezentral digital durchführen können. Und was da für ein Produkt dahinter steckt und was da für eine Anwendung dahinter steckt, ist erstmal nicht so entscheidend. Wir haben uns natürlich deswegen darauf konzentriert, weil das etwas ist, wo wir über Jahre Erfahrung haben, wo wir uns sehr, sehr stark mit beschäftigt haben, sodass wir sagen, diese DTX-Anwendung, das ist das, wo wir gerade zu Hause sind. Aber transportierbar ist es auf jeden Fall natürlich auch in andere Anwendungen, klar.
Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt ja, auf die letzten Jahre, auf eure Entwicklung zurückschaut, was ist da so die Erfolge, die du für euch jetzt reklamieren würdest?
Naja, letzten Jahre ist ja schwierig zu sagen.
Ja.
Wir sind im August sozusagen
Ja.
gegründet. Das heißt, es ging jetzt erstmal ganz groß darum, erstmal das Strukturen aufzubauen, Firmenstrukturen aufzubauen. Das ist sicherlich wichtig. Ich habe schon erwähnt, aus meiner Sicht, einer der größten Erfolge ist es hier wirklich, die Kooperationen sozusagen auf die Beine gestellt zu haben, so dass wir unseren Service nachhaltig anbieten können, dass wir da gemeinschaftlich anbieten. Wir haben als wirklichen Erfolg sehe ich so, dass wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, gerade im Markt, dass wir auch schon nach den ersten Monaten Kundenaufträge haben, die wir bearbeiten. Und es ist, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich für ein Startup, was gerade sozusagen startet, dass man eigentlich schon direkt in den ersten Monaten Aufträge hat, die man hat bearbeiten kann, dass man eine sehr hohe Nachfrage hat. Und wir jetzt im Grunde dabei sind, die Firma entsprechend so zu strukturieren, dass wir weiter auch wachsen können. Und das würde ich jetzt momentan so als unsere größten Erfolge eigentlich einstufen, ja.
Seid ihr ja ungefähr ein knappes Jahr, ne, nicht ganz ein Dreivierteljahr am Start, klar mit der Vorgeschichte. Also ne, so ganz neu seid ihr dann auch nicht. Ihr habt es ja weiterentwickelt. Jetzt hast du schon beschrieben, was eure Erfolge waren. Lass uns jetzt mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein bisschen in die Glaskugel werfen. Was sind eure, ja, Ziele? Wo siehst du DTX in den nächsten vielleicht 2, 3 Jahren? Und es ist ja nicht nur eine Lösung, die wahrscheinlich in der Dachregion zustande kommt, sondern die ist ja eigentlich weltweit umsetzbar und transportierbar. Insomit vielleicht auch gibst du einen Einblick, was so eure Ziele sind in der Skalierung.
Also, ja, also erstmal so grundsätzlich ist natürlich schon unser Ziel, unser kurzfristiges Ziel ist natürlich, uns jetzt erstmal zu etablieren. Ja, das heißt, wir haben hier auch irgendwo ein Stück weit eine Nische identifiziert. Diese Nische wollen wir besetzen, insbesondere jetzt erstmal auf dem deutschen Markt, und zu sagen, hier, wir stehen für Studiendurchführung von DTX-Anwendungen, da sind wir Experte drin, und ich sag mal, diesen Platz irgendwo einzunehmen und uns da zu etablieren, das ist sicherlich erstmal unser großes Ziel, das ist völlig klar. Darüber hinaus gibt es, ich sag mal, viele Gedanken, wo kann es weiter hingehen, was ist spannend, da gibt es auch verschiedene andere Service-Möglichkeiten, über die man nachdenken kann. Aber und dann, das ist das, was du gerade ansprichst, ist sicherlich die europäische Skalierbarkeit, das ist sicherlich spannend. Aktuell ist es ja schon so, dass der Service für uns im deutschsprachigen Raum funktioniert. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass man natürlich die Teilnehmerinnen hier aus dem deutschsprachigen Raum dann entsprechend auch verbindet mit den deutschsprachigen Ärztinnen. Das funktioniert in sprachübergreifend etwas schwieriger. Das hat dann auch was mit regulatorischen Anforderungen zu tun, die wir alle sozusagen auch erfüllen müssen, sodass wir sagen, aktuell funktioniert unser Service eigentlich nur für den deutschen Markt. Heißt nicht für deutsche Hersteller. Also wir haben Kunden aus der ganzen Welt, aber immer mit dem Ziel, auf den deutschen Markt zu kommen. Und jetzt ist es natürlich ein Ziel, das Ganze irgendwo auch außerhalb von Deutschland mit anzubieten. Das heißt, grundsätzlich ist dieses Konzept natürlich übertragbar, aber es gehören sehr, sehr viele Details dazu, das dann auch umsetzen zu können. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, naja, jetzt machen wir das Ganze mal in Spanien und jetzt machen wir das in Frankreich. So leicht lässt sich das nicht übertragen, aber es ist natürlich ein Ziel, irgendwo dahin zu kommen. Was ich sehr spannend finde, ist natürlich auch diese Aussicht, dass wir einen europäischen Markt schaffen für digitale Anwendungen. Das heißt also einen gemeinschaftlichen europäischen Markt, nicht mehr jeder für sich. Das bedeutet, dass natürlich die Zulassungsanforderungen harmonisiert werden zwischen den Ländern. Das ist jetzt auch schon seit längerem das Bestreben. Da gibt es auch verschiedenste Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass es kommen wird. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo diese Harmonisierung von den Anforderungen sehr schwer umsetzbar sein wird. Das ist ein Pricing als Beispiel. Das wird schwierig werden. Aber insbesondere was die Anerkennung von klinischen Studien in anderen Ländern betrifft, da bin ich recht optimistisch, dass wir das hinkriegen, dass das funktionieren kann, dass es da eine Einigung gibt. Sicherlich einer der großen Knackpunkte ist immer, dass wir vergleichen das Ganze ja mit der Versorgungsrealität im Moment in Deutschland. Die Versorgungsrealität sieht halt in anderen Ländern oft anders aus. Das ist noch so einer der großen Knackpunkte. wie das dann verglichen wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das ein Punkt ist, den man in den nächsten Jahren lösen wird, sodass wir dann auch in der Lage sind, Studien in Deutschland durchzuführen, auch für andere Märkte. Und dann wird das Ganze natürlich sicherlich nochmal spannender, dass wir sagen können, wir können hier in Deutschland vor allem mit sehr vielen Patientinnen, also einmal große Populationen an Personen sozusagen aufwarten. Und damit könnte das deutlich ein interessanter Studienmarkt sein, damit eine Anwendung auch in anderen europäischen Ländern dann zugelassen werden kann. Und das ist sicherlich etwas, wo wir sagen, da können wir dann auch sehr gut skalieren und diesen Service dann auch entsprechend mit anbieten.
Du hast so ein bisschen meine Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, so ein bisschen vorweggenommen. Ich frage es ja aber ein bisschen anders, weil ich es ganz spannend finde, weil wir oftmals in Deutschland hören, ja, Regulatorik, Bürokratie sehr hoch. Jetzt haben wir mit dem Thema DiGA auch nicht alles richtig gemacht, aber wir haben es zumindest mal so umgesetzt, dass man diesen Weg gehen kann, egal wie kompliziert er jetzt ist. Und lustigerweise hatten wir in der letzten Zeit öfter mal so Gespräche auch mit Gründerinnen und Gründern, die eigentlich mit einer Sicht von außerhalb von Deutschland, zum Beispiel aus dem Schweizer Markt kommen und auf Deutschland schauen und sagen, hey, eigentlich total spannend, was ihr da macht. Hoffentlich bewegt sich da jetzt auch was bei uns zum Beispiel in der Schweiz. Abgesehen davon, dass sie vielleicht auf den deutschen Markt gehen wollen, dass sie das auch für die heimischen Märkte sich wünschen würden. Inwiefern vielleicht so auch so noch hinten raus so was Positives mitzugeben. Wie würdest du das einschätzen? Würdest du sagen, hey, da haben wir schon mal irgendwas richtig gemacht, auch wenn es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt? Oder wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
Also erstmal grundsätzlich glaube ich, wir haben da sehr viel richtig gemacht, überhaupt sowas auf den Weg zu bringen. Das ist wahrscheinlich auch fast schon einmalig, dass wir da Vorreiter sind in Deutschland, was die Digitalisierung betrifft, zumindest in diesem Bereich. Es gibt viele, wo wir viel hinterherhinken bei der Digitalisierung, aber dort haben wir mal eine Vorreiterrolle eingenommen und die sollten wir weiter stärken und sollten die auch weiterhin ausfüllen, aus meiner Sicht. Und ich glaube immer, wenn man etwas als Erster macht, dann macht man nicht alles richtig. Das ist klar. Ich glaube, es war extrem gut und positiv, das überhaupt gemacht zu haben, das zu starten. Ich sehe auch immer noch so, dass wir sehr, sehr viele positive Aspekte darin haben. Und dass jetzt natürlich andere Länder darauf schauen und sagen, gut, was können wir anders machen, was können wir besser machen, das finde ich gut, finde ich super. Gerade Frankreich hat sicherlich auch mit der Ausweitung eher auch telemedizinische Anwendungen da nochmal einen neuen Bereich geschaffen, den ich auch sehr gut finde. Und wir wiederum sollten jetzt auch von den anderen Ländern lernen, die jetzt nachziehen. Also wir haben jetzt Frankreich, die es eingeführt haben, Österreich wird jetzt kommen, Belgien hat nochmal ein bisschen anderes Prinzip, aber auch dort erste Anwendungen jetzt in einem Verzeichnis drin. Und ich glaube, wichtig wäre, dass man jetzt zum einen die einzelnen Länder dort voneinander lernen, aber noch wichtiger fände ich es eigentlich, das, was ich vorher angesprochen habe, dass man daraus eigentlich gemeinschaftlich sozusagen Maßnahmen ableitet, um einen wirklichen flächendeckend europäischen Markt bereiten zu können. Das fände ich wirklich spannend. Grundsätzlich verstehe ich, dass es oft die Bürokratie in Deutschland skeptisch gesehen wird. Ich muss sagen, auch in vielen Gesprächen mit dem BfArM, ich kann auch vieles nachvollziehen. Einfach auch, ich bin selber kein Hersteller, aber ich vertrete oft natürlich die Hersteller. Von daher kann ich sowohl die Seite verstehen, die sagen, es ist alles sehr aufwendig, es ist alles sehr teuer, es dauert Zeit und vor allem die Anforderungen ändern sich. Das ist eines der größten Probleme. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass solche Anwendungen gut geprüft sein müssen. Sie müssen Standards erfüllen, sie müssen natürlich Evidenzen erfüllen. Das ist alles klar. Trotzdem glaube ich, wir müssen das Ganze wieder etwas schlanker machen, einfacher machen und dann auch gegenseitig innereuropäisch voneinander lernen. Und dann, denke ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Deutschland da dran bleibt, dass jetzt nicht sozusagen diese Position, die wir haben, dass eigentlich die ganze Welt auch da schaut, was wir tun, verlieren und uns irgendwo hinten wieder hinten anstellen. Das wäre schade, wenn wir uns jetzt hier tot regulieren und eigentlich diesen Vorsprung, den wir haben, dann wieder hinten raus verlieren. Das wäre sehr schade. Insbesondere, und das ist ja auch wichtig, dass wir durch diese Gesetzgebung ja sehr viele Innovationen gefördert haben. Es sind viele Startups entstanden, die diese Produkte entwickeln und die natürlich auch exportiert werden können. Ja, das heißt, wir können das Ganze ja auch in andere Länder bringen. Wenn wir das jetzt wieder aufgeben, dann kommen wieder die Hersteller anderer Länder in den deutschen Markt. Und das wäre wirklich sehr schade.
Till, jetzt haben wir ein super Schlusswort gehört zu dem ganzen Thema, was die DTX Research macht, was DIGAs angeht. Wir sind gestartet. mit einer Frage an dich, die sehr persönlich war, dass du, wo du ein bisschen erzählt hast, auch deine Reise, auch mit der Familie. Und wir schließen unseren Podcast ja immer auch noch mit ein oder zwei persönlichen Fragen. Und lass uns da nochmal reinschauen. Gibt es ein Ritual, eine bestimmte Routine, dass du morgens gesund, jetzt auch mit dem Gründeralltag im Rücken, gesund startest?
Also als Vater von zwei jungen Schulkindern ist es gar nicht so einfach, morgens stressfrei und gesund in einen Tag zu starten. Es gibt gewisse Routinen bei uns. Was ich mitmache jeden Morgen, ist quasi ein großes Glas Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft zu trinken. Das ist so ein bisschen so ein Startritual. Aber danach folgt dann schon auch der klassische Kaffee bei mir. Also von daher, da ist sicherlich was wünschenswert. Allerdings das zu vereinen, gerade Selbstständigkeit und dann auch noch eine junge Familie, das macht es manchmal nicht so einfach. Genau, da wirklich auch gesund und frisch in den Tag zu starten.
Und die zweite Frage, die wir immer ganz gern stellen, ist, wenn du einen Gesundheitsmythos, egal welcher das ist, aus der Welt räumen dürftest oder ja, den klären dürftest, welcher wäre das?
An apple a day keeps the doctor away. Ist ja so ein Mythos. Ich esse jeden Tag mindestens einen Apfel. Wahrscheinlich genau deswegen. Ich habe es deswegen auch mal nachgeguckt. Es gibt keinerlei Studienevidenz dafür, dass Personen, die täglichen Apfel essen, weniger zum Arzt gehen. Also das ist leider ein Mythos, auch wenn der Apfel natürlich gesund ist und man es trotzdem tun sollte. Aber das ist zumindest von der Studienlage her nicht nachgewiesen.
Es gibt aber auch keine Studie, die belegt, dass ein Apfel am Tag schadet.
Nein, überhaupt nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also er ist gesund, überhaupt keine Frage. Aber man geht deswegen nicht seltener zum Arzt. Zumindest gibt es keine Studie dazu. Vielleicht müssen wir die mal machen, die das belegen könnte.
Sehr gut, dann sind wir ja jetzt beruhigt und haben trotzdem noch einen Mythos aus der Welt geräumt. Ja, Till, vielen Dank für die Insights. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich darf dafür Matthias mitsprechen. Wir hören uns ja nochmal in der kommende Woche. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal, wenn man mehr über euch erfahren möchte oder sich auch mit dir austauschen möchte, wo kann man das dann am besten tun?
Naja, erreichbar sind wir besonders gut über LinkedIn. Da sind wir sehr aktiv. Da findet man uns auch sowohl unter unserer Firma DTX Research Solutions als auch natürlich unter meinem Namen. Ansonsten auch über unsere Homepage sind wir zu finden. Wo wir sehr aktiv sind, ist in unserem Herstellerverband, im SVDGV, Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Auch dort sind wir auf entsprechenden Veranstaltungen. Dort sind wir auch sozusagen auffindbar für alle, die dort vielleicht auch im Verband mit drin sind. Ja, das sind, denke ich, so die Kontakte, wo wir uns, ja, wo wir auffindbar sind und wo wir uns freuen, wenn sich jemand bei uns meldet.
Ja, dann auch von meiner Seite vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und ja, wir freuen uns auf das Gespräch kommende Woche, lieber Till. Bis dahin erstmal alles Gute, vielen lieben Dank.
Besten Dank. Ich bedanke mich auch, war sehr spannend und bis nächste Woche.